HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Was hier passiert, ist mit normalen Maßstäben für Kommunikation innerhalb einer Behörde und zum Vorgesetzten nicht mehr zu erklären.
Die umstrittene Bremer Außenstelle des BAMF darf vorerst keine Asylentscheidungen mehr treffen.
Das ist ein unhaltbarer Vorgang in Bremen. Aber ich weigere mich im Moment noch, den auf das gesamte BAMF übertragen zu wollen. Das sollten wir alle nicht tun.
Wir fordern natürlich eine Aufklärung. Es sind ja wirklich sehr ernstzunehmende Vorwürfe im Raum, Korruption, Betrug.
Wir stellen ja fest, dass sich die Affäre immer weiter ausweitet. Auch ein Untersuchungsausschuss wäre meines Erachtens der richtige Weg.
Ein Untersuchungsausschuss hat mehr Möglichkeiten und mehr Rechte. Damit können wir besser aufklären.
Wer wusste wann über was Bescheid und wie hat diese Stelle dann reagiert? All diese Informationen liegen noch nicht in umfassender Art und Weise vor und deshalb muss Seehofer liefern.
Insgesamt scheint er der Getriebene zu sein. Sein Haus hat ihn offenbar über Wochen nicht informiert, das BAMF hat ihn nicht informiert, sein parlamentarischer Staatssekretär hat ihn nicht informiert. Also alles in allem sehr merkwürdige Vorgänge und wie ich finde auch sehr unprofessionelle Vorgänge.
So schnell kann sich der Wind drehen. Bei seinem Antrittsbesuch im April hat der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge noch für seine hervorragende Arbeit gelobt. Doch das war dann wohl zu früh gelobt, denn nun muss der Minister genau dort einen Skandal aufklären, dessen Ausmaße noch gar nicht überschaubar sind. In der Außenstelle Bremen soll die damalige Leiterin mindestens 1200 positive Asylbescheide unrechtmäßig erteilt haben, mindestens. Die Staatsanwaltschaft prüft Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und bandenmäßiger Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragsstellung. Es gibt noch viele Ungereimtheiten. In diesem Fall ist die Behörde schlicht und einfach überfordert, schlimm genug? Oder geht es ums Geld, um Korruption? Machen sich Mitarbeiter auf Kosten der Asylbewerber die Taschen voll? Oder ist das alles politisch motiviert? So kommen wir automatisch zu ein paar ganz grundsätzlichen Fragen, die wollen wir heute stellen. Verfahren, wie das BAMF Asyl gewährt. Und diese niedliche Abkürzung BAMF, die steht eben für die umstrittene Bundeszentrale für Migration und Flüchtlinge. BAMF, das werden wir heute noch öfter hören. Aber alles der Reihe nach. Zuerst schildert uns Isabel Reifenrath, was bisher bekannt ist.
20. April.
Erst durch Recherchen von NDR, Radio Bremen und Süddeutscher Zeitung wird die Bremer BAMF-Affäre publik. Die Journalisten gehen davon aus, dass rund 2000 Flüchtlingen unrechtmäßig Asyl gewährt wurde. Die Leiterin der Bremer Außenstelle des BAMF war zu diesem Zeitpunkt bereits suspendiert worden. Die Recherche bringt auch ans Licht, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius von der SPD soll bereits im Jahr 2016 Hinweise auf fragwürdige Abläufe an die Bundesbehörde weitergeleitet haben. Das BAMF selbst teilt mit, dass es damals sofort Strafanzeige gestellt habe.
22. April.
Zwei Tage später äußert sich Bundesinnenminister Horst Seehofer zur Affäre. Er schlägt vor, eine Untersuchungskommission einzurichten.
25. April.
Die Bremer BAMF-Affäre ist Thema im Innenausschuss des Bundestages. Es wird bekannt, dass der Bundesrechnungshof sowohl das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als auch das Innenministerium überprüfen soll.
26. April.
Ein Tag nach der Sitzung des Innenausschusses findet auf Antrag der FDP eine Aktuelle Stunde im Bundestag statt. Stefan Thome von der FDP will wissen, wie es überhaupt möglich war, die Flüchtlinge auch aus anderen Bundesländern nach Bremen zu holen und ihnen dort Asyl zu gewähren.
Wenn ganze Busse von Asylbewerbern vorfahren, muss da nicht der ganzen Behörde auffallen, dass hier irgendwelche seltsamen Dinge vor sich gehen.
Auch die Motivation der Bremer BAMF-Leiterin wird diskutiert. Ob sie sich hat bestechen lassen, die Rede ist von Restaurantbesuchen, oder ob sie Jesiden retten wollte, die vor dem IS geflüchtet waren.
9. Mai.
Etwa zwei Wochen später wird bekannt, dass die neue BAMF-Leiterin in Bremen, Josefa Schmidt, strafversetzt worden sei. Sie soll schwere Vorwürfe gegen die BAMF-Zentrale in Nürnberg erhoben haben. Außerdem soll sie Innenminister Horst Seehofer um ein Gespräch gebeten haben.
17. Mai.
Acht Tage später verteidigt sich Innenminister Seehofer im Bundestag. Der Bundesrechnungshof prüfe auf seine Bitte hin die Behörden und auch alle bisher genehmigten Asylanträge. Und einen Untersuchungsausschuss, wie ihn die FDP einen Tag vorher gefordert hatte, unterstütze er. Neu, der Spiegel berichtet, das Bremer BAMF habe auch sogenannten Gefährdern Asyl gewährt. Die Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Jutta Kort, verspricht, alle Fälle würden noch einmal überprüft. Sie ist seit Januar im Amt und Nachfolgerin von Frank-Jürgen Weise.
20. Mai, Pfingstsonntag.
NDR und Süddeutsche Zeitung veröffentlichen eine neue Recherche. Mitarbeiter des BAMF sollen schon im Februar 2017 von den Bremer Fällen gewusst haben und interne, geräuschlose Prüfungen veranlasst haben. Die Leitung des BAMF bestreitet, davon gewusst zu haben. Im Verdacht stehen jetzt auch 10 weitere Außenstellen des BAMF, die Flüchtlingen vorschnell Asyl gewährt haben sollen.
22. Mai, an diesem Dienstag.
Horst Seehofer schließt auch personelle Konsequenzen in der BAMF-Affäre nicht mehr aus. Die FDP fordert unterstützt von der AfD einen Untersuchungsausschuss. Die SPD fordert stattdessen eine Sondersitzung des Innenausschusses, um die Aufklärung schneller vorantreiben zu können.
23. Mai, an diesem Mittwoch.
Innenminister Seehofer verbietet, dem Bremer BAMF über weitere Asylanträge zu entscheiden.
Womit das eigentliche Problem natürlich nicht gelöst ist. Was genau steckt hinter dem Skandal in Bremen? Das können wir jetzt vertiefen mit der Kollegin Christine Adelhardt. Sie ist Reporterin im Ressort Investigation des NDR. Wie sind Sie auf die Unregelmäßigkeiten in Bremen eigentlich gestoßen?
Der Beginn unserer Recherche war eigentlich oder waren die Hausdurchsuchungen, die am 20. April 2018 stattgefunden haben. Und zwar waren das Hausdurchsuchungen der Staatsanwaltschaft bei dieser Leiterin oder ehemaligen Leiterin der Bremer Außenstelle und 3 Rechtsanwälten, die als Beschuldigte geführt werden. Da hieß es noch, wenn wir uns erinnern, es gehe um Bestechung, um Bestechlichkeit, um bandenmäßiges Zusammenwirken, Asylanträge zu erschleichen und falsch zu erstellen. Wenn wir uns jetzt das angucken, hat sich dieser Skandal natürlich noch in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und von den eigentlichen Vorwürfen der Bestechung, da ist bislang gar nicht mehr so sehr viel zu hören. Wir wissen, dass die Hausdurchsuchung jedenfalls lediglich sich berufen hat auf eine Essenseinladung und eine Hotelübernachtung. Also das, was man ursprünglich befürchtete, Riesenbestechungsgelder sind da geflossen, dem ist wohl nicht so, aber ja, wie Ihre Chronologie ja gezeigt hat, mittlerweile hat sich dieser Skandal in was ganz anderes ausgewachsen und hat die Zentrale in Nürnberg erreicht.
Ja, welches Motiv vermuten Sie denn dann in Bremen, wenn es nicht ums Geld geht?
Also gegen die Leiterin gab es schon im Jahr 2016 ein Disziplinarverfahren und seit Juli 2016 ist sie auch abgesetzt. Damals wurden 26 Fälle untersucht. Bei 4 Fällen wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt und als sie dazu befragt wurde im Rahmen des Disziplinarverfahrens, hat sie humanitäre Gründe angegeben.
Wir haben gerade gehört, es ging vor allem um die Volksgruppe der Jesiden. Hat das einen besonderen Grund?
Es scheint überwiegend Fälle von Jesiden gewesen zu sein. Das hängt damit zusammen, dass der Anwalt, der in Verdacht steht, viele Fälle eben nach Bremen gebracht zu haben, weil man dort wusste, dass man auf positive Bescheide hoffen durfte, dass der sich eben auch auf Jesiden spezialisiert hat. Und vielleicht ein Aspekt, den ich ganz wichtig finde, wir hören immer von unrechtmäßigen Bescheiden. Ja, da ist ganz offensichtlich alles nicht so nach Recht und Gesetz passiert, wie es hätte sein sollen. Sehr viele dieser Fälle aber sind tatsächlich Jesiden, die sehr wohl einen Anspruch auf Asyl haben, aber eben nicht bei uns. Sogenannte Dublin-Fälle, Menschen, die hierher kamen, die aber angekommen waren in Italien, Österreich, Spanien, wo auch immer und die dort eigentlich hin zurückkehren hätten müssen. Und die ehemalige Leiterin in Bremen hat eben dafür gesorgt, dass sie hier bleiben dürfen.
Das heißt, sie wären einfach nur nach Italien abgeschoben worden und nicht in den Irak. Italien ist ja kein Folterstaat, also da geht es ja dann nicht mehr ums Menschenleben retten, ne?
Ja, natürlich muss man da auch immer wieder bedenken, wenn jemand abgeschoben wird, meist sind Familienmitglieder hier, eine Zusammenführung von Familien ist dann einfacher. Es geht häufig um Bulgarien, das ist selbst vor Gerichten bei uns strittig, darf nach Bulgarien abgeschoben werden, ja oder nein? Die einen Gerichten sagen ja, die anderen sagen nein. In Bulgarien ist ein menschenwürdiges Dasein für solche Asylsuchenden gar nicht möglich. Also da gibt es auch sehr viel Grauzonen. Entscheidend, glaube ich, ist ganz unzweifelhaft, es hätte so nicht passieren dürfen. aber wir können auch nicht davon ausgehen, und da wird häufig so ein bisschen dramatisiert, als seien im Rahmen dieser Verfahren jetzt sehr, sehr viele sehr gefährliche, dem IS nahestehende Menschen ins Land gekommen und hätten unberechtigt Asyl bekommen. Also ganz so ist es auch nicht. Ich glaube, eine Versachlichung der Debatte, die wäre, glaube ich, notwendig, weil das gehandelt werden muss und das Kontrolle versagt hat, das zeigt der Fall schon.
Und was ist so Ihr Eindruck nach Ihren Recherchen bisher? Ist Bremen ein Einzelfall oder kann das in anderen Zweigstellen ganz ähnlich zugegangen sein? Es gibt ja Hinweise dahin.
Ja, die sollen ja jetzt auch weitere Außenstellen überprüft werden. Da gibt es bereits Hinweise, da werden auch schon konkrete Namen genannt. Ja, ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass das auch in anderen Außenstellen passiert ist. Dazu muss man vielleicht sich auch die Zeit 2015, 2016 in Erinnerung rufen, als es diesen großen Ansturm gab, als so viele Menschen zu uns kamen, als die Behörde damit komplett überlastet war. Ich glaube, da ist es schon dazu gekommen, dass man schnell Dinge erledigen wollte und mehr auf die Schnelligkeit als auf die Qualität geachtet hat. Und sich dann eben nicht wirklich kritisch mit dem eigenen Tun und Handeln auseinandergesetzt hat, sondern lieber geräuschlos mögliche Fehler beiseite schieben wollte.
Christine Adelhardt, Reporterin im Ressort Investigation des NDR, herzlichen Dank. Und wir wollen das Thema auch ein bisschen literarisch betrachten. Es wird etwas geschehen. Das ist nicht nur die Hoffnung vieler Menschen, wenn es um die Zukunft des BAMF geht. Es wird etwas geschehen. Das ist auch der Titel einer Kurzgeschichte von Heinrich Böll. Und der Autor nennt sie im Untertitel eine handlungsstarke Geschichte. Und gehandelt werden muss ja auch in diesem Fall. Aber bitte nicht so wie bei Böll.
Hin und wieder zwingen mich anhaltende finanzielle Schwierigkeiten, eine sogenannte Stelle anzunehmen. Wieder einmal auf einem solchen Tiefpunkt angekommen, vertraute ich mich der Arbeitsvermittlung an und wurde mit 7 anderen Leidensgenossen in Wunsiedels Fabrik geschickt, wo wir einer Eignungsprüfung unterzogen werden sollten. So wurde ich als Erster in den Prüfungsraum geführt, wo auf reizenden Tischen die Fragebogen bereitlagen. Die Wände waren in einem Grün getönt, das Einrichtungsfanatikern das Wort entzückend auf die Lippen gezaubert hätte. Niemand war zu sehen, und doch war ich so sicher beobachtet zu werden, dass ich mich benahm, wie ein Handlungsschwangerer sich benimmt, wenn er sich unbeobachtet glaubt. Ungeduldig riss ich meinen Füllfederhalter aus der Tasche, schraubte ihn auf, setzte mich an den nächstbesten Tisch und zog den Fragebogen an mich heran, wie Choleriker Wirtshausrechnungen zu sich hinziehen. Erste Frage. Halten Sie es für richtig, dass der Mensch nur 2 Arme, 2 Beine, Augen und Ohren hat? Hier erntete ich zum ersten Male die Früchte meiner Nachdenklichkeit und schrieb ohne Zögern hin, selbst 4 Arme, Beine, Ohren würden meinem Tatendrang nicht genügen. Die Ausstattung des Menschen ist kümmerlich. Zweite Frage. Wie viele Telefone können Sie gleichzeitig bedienen? Auch hier war die Antwort so leicht wie die Lösung einer Gleichung ersten Grades. Wenn es nur 7 Telefone sind, schrieb ich, werde ich ungeduldig. Erst bei 9 fühle ich mich vollkommen ausgelastet. Dritte Frage. Was machen Sie nach Feierabend? Meine Antwort. Ich kenne das Wort Feierabend nicht mehr. An meinem 15. Geburtstag strich ich es aus meinem Vokabular. Denn am Anfang war die Tat.
Solche Entscheidung braucht das BAMF, HR2 Kultur, der Tag, Verfahren, wie das BAMF Asyl gefährt. Welcher Asylantrag kommt durch und welcher wird abgelehnt? Für die Betroffenen ist das eine existenzielle Frage und man sollte natürlich davon ausgehen, dass dies in einem Rechtsstaat zumindest halbwegs fair entschieden wird. Gerald Schneider ist Professor für internationale Politik in Konstanz. Er hat das alles statistisch ganz genau untersucht. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie groß sind die Unterschiede in den Asylentscheidungen von Bundesland zu Bundesland?
Die sind sehr groß, teilweise im zweistelligen Prozentbereich. Das bezieht sich auf sämtliche Entscheidungen, also unabhängig der Herkunft. Aber es gibt natürlich auch zwischen den einzelnen Herkunftsgruppen, den größeren Herkunftsgruppen, wirklich sehr große Unterschiede. Und diese Unterschiede sind, weil eben die Unterschiede so groß sind und weil eine große Anzahl von Entscheidungen vorliegt, sind sie systematischer Natur. Das ist nicht zufällig.
Nicht zufällig, sondern was sehen Sie für Gründe?
Ja, dass hier eben diese Zentren in diese erstinstanzlichen Entscheidungen gefällt werden, dass die eine zu große Unabhängigkeit haben, dass hier zu wenig kontrolliert wurde. Das ist natürlich jetzt einiges im Fluss. Auch das BAMF hat mittlerweile eingestehen müssen, dass es diese Unterschiede gibt. Nach der Publikation eines Berichtes vor einem Jahr gab es einen großen Medienrummel. Das BAMF hat aber abgelehnt, auch als Anfragen im kleinen Bundestag, im Bundestag formuliert wurden, war zunächst hier die Haltung des BAMFs, dass wir hier falsch gerechnet haben. Aber wir haben tatsächlich die Zahlen aus der Nürnberger Behörde nur nachgerechnet und hier überprüft, ob es solche Unterschiede gibt. Und die Entscheider hier in diesen Zentren lassen sich natürlich von ihrem Umfeld leiten. Das ist menschlich, aber es darf natürlich eben nicht systematisch zu Lasten der Asylbewerber gehen oder dann zu Lasten, sagen wir, von der Bevölkerung insgesamt, wenn hier eben auch dann Asylbewerber anerkannt werden als Flüchtlinge oder den Schutzstatus genießen, obwohl sie eigentlich das gar nicht verdienen.
Also eigentlich sollten doch die Entscheider nach klaren Kriterien vorgehen. Sind die nicht klar genug oder wo ist das Problem?
Die Kriterien sind schon klar genug, aber zum einen sind viele dieser Entscheider nicht ausreichend ausgebildet. Und zum anderen wurde natürlich hier zu wenig kontrolliert von außen. Es wird zwar nach dem Vier-Augen-Prinzip vorgegangen, aber wenn immer wieder die gleichen Leute zusammensitzen, dann gibt es so etwas wie Group-Sync. Man ist dann hier von einem Gruppenkonsens geleitet. Man will den Kollegen natürlich auch nicht verärgern. Und das kann dann in der Summe zu positiver wie auch zu negativer Diskriminierung führen, und zwar in massivem Ausmaß. Positive Diskriminierung wie in Bremen, aber auch negative Diskriminierung wie in vielen Außenstellen. Das zeigt sich dann in einzelnen Bundesländern dann im Aggregat deutlich.
Wo sind die Leute denn am strengsten bei ihren Entscheidungen?
Am strengsten beispielsweise in Berlin, Brandenburg, Sachsen. Aber man muss auch gleichzeitig berücksichtigen, dass das ja nur hier die erste Entscheidung ist. Dann kommen die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte und am Schluss wird dann auch bei negativen Entscheidungen darüber zu befinden sein, ob die Person abgeschoben wird. Bei den Erstentscheidungen, da ist Bremen zusammen mit dem Saarland an der Spitze. Man ist also hier am positivsten oder am tolerantesten und bei den Abschiebungen kehrt sich das dann um. Da ist das Saarland am konsequentesten und schiebt am ehesten hier dann abgelehnte Asylbewerber ab.
Sie kommen dann zu dem harten Urteil und nennen das alles eine Asyllotterie. Das ist ein böses Wort. Könnte man umgekehrt Asylbewerbern Tipps geben aus Ihrer Studie, wo sie sich bewerben sollten?
Das kann man sicher, aber ich meine, ein böses Wort beschreibt eben hier auch in dem Sinne böses Umfeld. Also wir haben das natürlich bewusst gewählt, diesen vielleicht ein bisschen reißerischen Titel, um das eben auch auszudrücken, dass die Chance, als Asylbewerber anerkannt zu werden, sich sehr, sehr stark unterscheidet und dass man hier dann Asylbewerbern auch klare Tipps geben könnte, wo sie sich in dem Sinne eher um ein Asylgesuch kümmern könnten. Aber dass diese Freiheit besteht natürlich in dem Sinne nicht und deshalb gleicht das Ganze eben auch einer Lotterie, weil die Bewerber werden ja den Bundesländern zugeteilt.
Genau, das sehen wir uns jetzt genauer an. Professor Gerald Schneider von der Uni Konstanz, herzlichen Dank. Eigentlich gehört sich so eine Asyllotterie natürlich nicht in einem Rechtsstaat. Eigentlich müssen doch die Entscheidungen fair und transparent ablaufen und eigentlich sind sie das ja auch. Die Verfahren sind genau geregelt. Anne Bayer beschreibt jetzt die verschiedenen Schritte des Asylverfahrens.
Die Aufteilung auf die Bundesländer.
Kommen Menschen nach ihrer Flucht in Deutschland an, werden sie nach einem bestimmten Schlüssel auf die verschiedenen Erstaufnahmeeinrichtungen in Deutschland verteilt. EASY, Erstverteilung von Asylbegehren, heißt das System. Dahinter steht der sogenannte Königsteiner Schlüssel, der den Anteil jedes Bundeslandes festlegt. Reiche Bundesländer und solche mit vielen Einwohnern nehmen mehr Flüchtlinge auf als andere. Die Geflüchteten werden dann vorläufig in einem dieser Aufnahmelager untergebracht und stellen dort dann ihren Asylantrag.
Der Antrag.
Fingerabdrücke, Fotos, Personenangaben. Wer in Deutschland einen Antrag auf Asyl stellen will, wird von der Polizei erkennungsdienstlich behandelt. Danach muss der Antragsteller persönlich beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erscheinen. Die Abkürzung dafür ist BAMF. Jede Erstaufnahmeeinrichtung hat eine Außenstelle des Amtes in der Nähe. Die Zentrale des BAMFs ist in Nürnberg. Um einen Termin für die Antragstellung zu bekommen, müssen die Geflüchteten oft mehrere Monate warten.
Das Dublin-Verfahren.
Ist der Antrag gestellt, wird zunächst vom BAMF geprüft, ob das Asylverfahren überhaupt eröffnet wird. Denn die EU-Länder haben sich auf eine Regel, das sogenannte Dublin-Verfahren, verständigt. Das Land, das der Asylbewerber zuerst betreten hat, ist auch für das Asylverfahren zuständig. Die Bootsflüchtlinge müssen ihren Antrag also meist in Griechenland oder Italien stellen. Mit einer EU-weiten Datenbank können Mitarbeiter des BAMF überprüfen, ob das zutrifft. Wenn ja, werden die Menschen ausgewiesen, denn der Asylantrag ist in Deutschland unzulässig. Es sei denn, die 6-monatige Frist für eine Rücküberstellung ist abgelaufen oder der Asylbewerber klagt erfolgreich dagegen.
Die Anhörung. Der Beginn des eigentlichen Asylverfahrens.
Der wichtigste Termin ist die Anhörung. Es ist vorgesehen, dass dieses Gespräch kurz nach der Antragstellung stattfinden soll. Aufgrund der großen Anzahl von Asylsuchenden kann es aber auch hier wieder Monate dauern, bis ein Termin feststeht. Die Anhörungen sind nicht öffentlich. Neben dem BAMF-Mitarbeiter dürfen 2 weitere Personen anwesend sein, ein Dolmetscher und eine Vertrauensperson. Der BAMF-Mitarbeiter stellt dann entscheidende Fragen. Was sind die Gründe der Flucht? Welche Verfolgung und Bedrohung gab es konkret? Gibt es dafür Beweise wie Briefe oder Medienberichte? Was würde bei einer Rückkehr passieren? Während der Anhörung entsteht ein schriftliches Protokoll, auf dessen Basis später entschieden wird. Tonaufnahmen oder Wortprotokolle gibt es nicht. Fallen dem Asylbewerber später noch wichtige Dinge ein, kann es sein, dass sie wegen verspäteten Vorbringens ignoriert werden. Das Protokoll ist sehr wichtig, da die Person, die die Anhörung durchgeführt hat, grundsätzlich nicht auch über den Asylantrag entscheidet. Das heißt konkret, der oder die Anhörende schickt die Akte mit dem Protokoll an die Abteilung, die für Entscheidungen zuständig ist. Dort müssen sich neue BAMF-Mitarbeiter in die Akten einarbeiten und eine Entscheidung treffen. Problematisch daran ist, dass auch der subjektive Eindruck in der Anhörung entscheidungsrelevant sein kann. Denn es geht um eine Einschätzung der Glaubwürdigkeit des oder der Asylsuchenden. Enthält das Protokoll Widersprüche durch Übersetzungsfehler, Fehleinschätzungen des Anhörenden bezüglich der Situation im Herkunftsland oder andere Missverständnisse, dann kann dies negative Folgen für den Betroffenen haben.
Die Entscheidung.
Wenn das BAMF dem Asylantrag zustimmt, bekommen die Flüchtlinge Asyl und damit die Erlaubnis, in Deutschland zu leben und zu arbeiten. Wenn das BAMF allerdings den Asylantrag ablehnt, dann bekommen Flüchtlinge einen Ablehnungsbescheid und müssen ausreisen. Falls eine Ausreise nicht möglich ist, dürfen die Flüchtlinge bleiben. Sie werden dann, wie es heißt, geduldet. Es gibt auch die Möglichkeit, vor einem Verwaltungsgericht gegen die Entscheidung des BAMFs zu klagen.
Die 5 Schritte zum Asyl in Deutschland. Und immer öfter kommt es eben vor, dass am Schluss gegen die Entscheidung geklagt wird. Stefan Hox ist Rechtsanwalt in Frankfurt. Er beschäftigt sich genau damit und ist jetzt bei mir im Studio. Was prüfen Sie zuerst, wenn Sie einen abgelehnten Asylantrag auf den Tisch bekommen?
Naja, es ist ja so, dass Mandanten, die zu einem kommen, ja nicht einfach wahllos kommen, sondern sie suchen sich einen Anwalt, der sich auf das Herkunftsland schon spezialisiert hat. In meinem Fall zum Beispiel Äthiopien oder Eritrea oder Afghanistan. Und dann ist es so, dass man ja die Bedingungen kennt, unter denen Ablehnungen oder auch Anerkennungen ausgesprochen werden. Und dann schaut man sich diesen Bescheid kurz an. Meistens hat man nicht viel Zeit, da viel zu reden, weil oft sind die Fristen kurz vorm Ablaufen. Wir haben im Asylrecht ja die kürzesten Rechtsmittelfristen überhaupt. Mhm. Eine Woche zum Teil auch nur zwei Wochen. Dann wird eine Klage eingereicht und die Begründung wird später erfolgen.
Und wie oft sagen Sie bei der Prüfung, ach nein, danke, das lehne ich jetzt erstmal ab?
Das kommt doch oft, sehr oft vor.
Sehr oft, ja.
Ja, aber die Mehrheit der Fälle sind schon die wir dann annehmen.
Wie entscheiden Sie? Welchen Fall nehmen Sie an, welchen lehnen Sie ab?
Es kommt auf die Erfolgsaussicht natürlich an. Es kommt darauf an, auch wie der Mandant oder die Mandantin sich in ihrem Schicksal gegenüber uns präsentiert oder mir gegenüber präsentiert, ob ich das den Eindruck gewinne, dass da was dran ist. Letztendlich die gleiche Entscheidung, die Gerichte fällen. Nämlich glaube ich jemandem, halte ich das für gerechtfertigt und für glaubhaft, was jemand sagt. Das antizipiere ich natürlich in dem Moment und das spielt eine große Rolle.
Also es gibt auch Leute, wo Sie sagen, das ist alles eher erschwindelt, kann ich mir nicht vorstellen, und dann sagen Sie, ich kann dir nicht helfen.
Ja, ich würde nie sagen, es ist erschwindelt. Ich würde sagen, die Chancen sind nicht sehr groß. Das Gericht wird das nicht glauben, das Bundesamt hat es noch nicht geglaubt und das, wie es vorgetragen wurde, spricht nicht dafür. Dann würde ich sagen, keine große Aussicht für die Klage.
Wie läuft dann der Prozess ab? Also wovon ist abhängig, ob Sie den gewinnen können?
Ja, der ist abhängig, ja. Wir haben es ja vorhin schon mal gehört von dieser Lotterie. Diese Lotterie gibt es natürlich nicht nur bei den Bundesamtsentscheidungen, die gibt es auch bei Gerichten. Und das hat mit mehreren Dingen zu tun. Erstens mal ist Asylrecht sehr kompliziert und es gibt eine Reihe von Entscheidungen, die man sozusagen in den Prüfungsschritten zu treffen hat. Und an jeder Ecke und an jedem Punkt kann man eben verschieden abbiegen als Richter. Und ein wesentlicher Punkt ist dabei die Glaubhaftigkeit des Betroffenen. Und da hängt es natürlich sehr stark davon ab, wie gewogen man ist. Man kann jemandem gegenübertreten und sagen, das kommt mir plausibel vor, das glaube ich jetzt. Und man kann natürlich auch bis ins Letzte hinein fragen und dann tauchen Widersprüche auf. Dann widerspricht sich vielleicht das Anhörungsprotokoll vom Bundesamt mit dem, was jemand sagt oder was man jetzt sagt, widerspricht sich mit dem, was man vor einer Stunde gesagt hat. Und dann ist es natürlich auch nicht sehr hilfreich, dass die Protokolle, die wir vom Bundesamt bekommen, zum Teil wenig klar wiedergeben, was ja eigentlich da gefragt und gesagt worden ist, sodass dann viel Anhalt und viel Einbruch ist für die Möglichkeit, einen Asylantrag abzulehnen. Einfach auf der Schiene, dass man sagt, man hält das nicht für glaubhaft.
Und die Sprachbarriere ist wahrscheinlich auch ein Problem.
Ja, die Sprachbarriere ist ein Problem. Das Problem mit der Dolmetschung kommt dazu natürlich. Es kommt auch dazu, dass die Personen gar nicht wissen, warum sie bestimmte Fragen gestellt bekommen. Ja, weil sie gar nicht wissen, dass es hier um eine Analyse der Glaubhaftigkeit geht und man denkt als Betroffener, der Richter will hier wissen, wie das Gefängnis aussah, weil er sich für seinen Fall interessiert. In Wirklichkeit will er ermitteln, stimmt die Geschichte? Also da sind die Prämissen oder die Eingangsvoraussetzungen sind da sehr uneinheitlich.
Wie stark ist das jetzt vom guten Willen des Richters abhängig?
Ja, das würde jetzt so ein bisschen auf so eine Justiz rauslaufen, die alles mit dem guten Willen lösen will.
Ist es nicht?
Ist es aber auch nicht, weil wir haben diese Begriffe, wir haben diese Rechtsbegriffe, die natürlich auslegungsfähig sind. Es geht letzten Endes um eine Verfolgungsprognose. Im Gesetz steht nichts anderes drin, als dass die beachtliche Wahrscheinlichkeit einer Verfolgung bestehen muss. Und dann müssen Sie nach den Kriterien, nach dem, was Sie wissen über ein Land, wir haben so Auskünfte zum Beispiel, können Sie heranziehen, Berichte von Amnesty, von anderen Organisationen, und dann müssen Sie sehen, ob jemand, der sich zum Beispiel in Äthiopien kritisch, regierungskritisch äußert, ja, wird er jetzt in den Folterkeller kommen oder nicht? Das ist dann letzten Endes eine Entscheidung, die von einem guten Willen abhängt.
Die Gerichte sind zurzeit stark überlastet, weil jetzt gerade erst die vielen Fälle ankommen aus den Jahren 2015 und 2016. Kriegen Sie das zu spüren? Sind das jetzt Fließbandprozesse?
Also man kriegt zu spüren, dass man nicht mehr die Bescheide bekommt und nicht mehr die Klagen erhebt, sondern jetzt kommen langsam die Ladungen. Also das Verwaltungsgericht Frankfurt zum Beispiel endete 2017 mit 10.000 Klageeingängen in einem Jahr. Das ist das Doppelte verglichen mit dem Jahr vorher. Und die Termine gehen jetzt bis in den Oktober, November hinein, die das Gericht macht. Ja, Fließbandprozesse. Man erlebt, dass Prozesse natürlich im Stundentakt terminiert werden bei den Richtern, dass sie Sammeltermine machen, anders geht das gar nicht. Ein gewisser Schematismus waltet dann, glaube ich, auch. Auch da hängt es dann sicherlich vom einzelnen Richter, Richterin ab, wie viel Raum sie dem Gericht gibt, dem Antragsteller gibt.
Was verdienen Sie so an einem Fall? Ich meine, herrscht in Ihrer Branche jetzt Goldgräberstimmung gerade in diesem Jahr?
Also da muss man sicherlich unterscheiden. Das eine ist die Rechtsanwaltsgebührenordnung, die sieht vor, dass man an etwa mit 1.000 Euro pro Prozess, das betrifft jetzt die Klage plus die mündliche Verhandlung, in Rechnung stellen kann. Es gibt sicherlich auch Anwälte, die Gebühren vereinbaren, also sogenannte Honorarvereinbarungen treffen, die dann darüber hinausgehen. Darüber kann ich aber nichts sagen.
Spreche ich jetzt gerade mit einem Vertreter der Anti-Abschiebeindustrie?
Ich habe es neulich in einem Gespräch mit der Ausländerbehörde gesagt, dass ich das jetzt sei und dass ich demzufolge auch meine Eilanträge zu stellen habe und jetzt mit harten Bandagen zu kämpfen habe.
Also das müssen wir jetzt mal erklären. Diese Polemik kommt von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Anti-Abschiebeindustrie. Ja. Fühlen Sie sich davon angegriffen?
Nein, angegriffen nicht. Ich finde, dieser Begriff hilft einfach nicht. Und ich glaube, er kommt auch nicht von den Kreisen, die mit diesen Themen zu tun haben. Denn ich glaube, wenn man mit dem Bundesamt sprechen würde oder mit den Vertretern der Ausländerbehörde, würden die in den Rechtsanwälten, wie übrigens ja auch umgekehrt, respektierte Gesprächspartner sehen, denen man nicht irgendwie etwas unterstellt. Und das macht ja dieser Begriff. Der unterstellt, dass es hier nur um Geld geht, um ein Geschäftsmodell oder vielleicht auch um eine Anti-Haltung in irgendeiner Weise, dass man sich jetzt...
Genau. Ist es Ihr Ziel, möglichst viele Abschiebungen zu verhindern?
Nein, das ist nicht das Ziel.
Ist Ihr Ziel?
Wir möchten, dass die Personen, die wir vertreten und von denen wir auch denken und meinen, dass sie ein gerechtfertigtes Interesse haben, dann möchten wir diesen Menschen dazu verhelfen, dass durchzusetzen im Rahmen des Rechtsstaates. Dafür sind wir da. Das mache ich auch in anderen Fällen. Ich bin ja nicht nur im Asylrecht tätig. Man kann ja auch sich viele andere Fälle denken.
Stefan Hocks, Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Migrationsrecht. Vielen Dank, dass Sie extra ins Studio gekommen sind. Und wir wechseln jetzt wieder vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in die Fabrik von Alfred Wunsiedel. Dort spielt Heinrich Bölls Kurzgeschichte Es wird etwas geschehen. Der Erzähler hat sich um eine Stelle in der Fabrik beworben und bei seiner Bewerbung angegeben, dass er sich erst dann vollkommen ausgelastet fühlt, wenn er 9 Telefone auf einmal bedienen dürfte. Und damit hat er prompt überzeugt.
Ich bekam die Stelle. Tatsächlich fühlte ich mich sogar mit 9 Telefonen nicht ganz ausgelastet. Ich rief in die Muscheln der Hörer, handeln Sie sofort oder tun Sie etwas. Es muss etwas geschehen. Es wird etwas geschehen. Es ist etwas geschehen. Es sollte etwas geschehen. Doch meistens, denn das schien mir der Atmosphäre gemäß, bediente ich mich des Imperativs. Interessant waren die Mittagspausen, wo wir in der Kantine, von lautloser Fröhlichkeit umgeben, vitaminreiche Speisen aßen. Es wimmelte in Wunsiedels Fabrik von Leuten, die verrückt darauf waren, ihren Lebenslauf zu erzählen, wie eben handlungsstarke Persönlichkeiten es gerne tun. Ihr Lebenslauf ist ihnen wichtiger als ihr Leben. Man braucht nur auf einen Knopf zu drücken und schon erbrechen sie ihn in Ehren. Wunsiedels Stellvertreter war ein Mann mit Namen Broschek, der seinerseits einen gewissen Ruhm erworben hatte, weil er als Student 7 Kinder und eine gelähmte Frau durch Nachtarbeit ernährt, zugleich 4 Handelsvertretungen erfolgreich ausgeübt und dennoch innerhalb von 2 Jahren 2 Staatsprüfungen mit Auszeichnung bestanden hatte. Als ihn Reporter gefragt hatten, wann schlafen Sie denn, Herr Broschek, hatte er geantwortet, Schlafen ist Sünde.
HR2 Kultur, der Tag. Verfahren, wie das BAMF Asyl gewährt. Wer weiß, was noch alles ans Tageslicht kommt in dieser Affäre. Gut möglich, dass auch noch Köpfe rollen werden. Das ist noch nicht ausgemacht. Manche fordern schon den Rücktritt der Behördenleiterin. Andere halten das eher für ein Bauernopfer und fordern eher politische Konsequenzen. Die kommende Woche wird spannend werden.
Im Innenausschuss des Bundestages will Minister Seehofer über die Erkenntnisse im Skandal um die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Flüchtlinge und Migrations BAMF berichten. Dienstag wird das sein. Seehofer will sogar die Chefin der Nürnberger Behörde mitbringen. Die Abgeordneten haben Fragen an Jutta Kort und Fragen an den Innenminister. Sollte Seehofer im Ausschuss keine hinreichende Auskunft geben können, dann müsse über einen Untersuchungsausschuss geredet werden, so die linken Abgeordnete Sevin Dagelen. Das ist als Drohung zu verstehen und das ist neu bei der Linken. Bislang forderten Liberale und AfD einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Aber beide Parteien haben gemeinsam keine Mehrheit im Parlament, um einen Untersuchungsausschuss einzurichten. Wenn jetzt erste Abgeordnete der Linken darüber nachdenken, dann ist ein Untersuchungsausschuss durchaus möglich. FDP-Chef Lindner macht sich für eine parlamentarische Aufarbeitung der Einwanderung ab 2015 stark. Wir wollen Fakten, so Lindner. Und die Liberalen sagen auch, wir wollen kein Tribunal über Angela Merkel, sondern wir wollen eine nüchterne Bestandsaufnahme der BAMF-Tätigkeit seit 2014. Die AfD betont, die Asylpolitik von Angela Merkel reicht von Desorganisation bis hin zu möglicher Korruption beim BAMF. Die BAMF-Affäre sei das schlimmste Behördenversagen seit Bestehen der Bundesrepublik. Horst Seehofer hat das Bremer Bundesamt so gut wie stillgelegt. Keine Asylentscheidungen mehr in Bremen. Seehofer will aufklären. In Bremen, so sein Fazit, seien bewusst gesetzliche Regelungen und Vorschriften missachtet worden. Will heißen, Mitarbeiter wussten, was sie taten. Kein Fehler, sondern so war es gewollt. Ist das nun bandenmäßiges Vorgehen? Ist das Menschenhandel? Ist das private Willkommenskultur? Fragen über Fragen. Der SPD-Innenminister von Niedersachsen, Boris Pistorius, lehnt noch einen Untersuchungsausschuss ab. Die Aufarbeitung des BAMF-Skandals müsse schnell gehen, sagt er. Ein Ausschuss sei dagegen zu langsam. Pistorius möchte die Mängel bei der Arbeit des BAMF abgestellt wissen, schnell und dauerhaft.
Ja, wie stellt der Bundesinnenminister sicher, dass die Asylanträge in den verschiedenen Bundesländern von den Außenstellen des BAMF auch nach gleichen Standards bearbeitet werden und die Anerkennungsquote nicht um bis zu 20 oder 30% abweicht?
Aufklärung und Konsequenz ist das eine, das ist Aufgabe der Innenpolitik. Aufarbeitung der Einwanderungspolitik Merkels seit 2015 am Beispiel des Bundesamtes ist das andere. Dieses andere kann unangenehm werden für die Große Koalition und auch die Grünen, die von Menschengeschenken sprachen, als die Landesgrenzen weit offen standen, die sich auf die Veränderungen freuten durch hunderttausende Zuwanderer. Die Aufarbeitung der BAMF-Affäre könnte sich zu einer politischen Lawine auswachsen, wenn es denn zu einem Untersuchungsausschuss käme.
Frank Wahrlich aus Berlin. Aber kann ein Untersuchungsausschuss wirklich eine neue Erkenntnis bringen? Fragen wir jemand, der mit einer gewissen Distanz auf das Geschehen guckt. Der FDP-Politiker Gerhard Baum war von 1978 bis 82 Innenminister unter Helmut Schmidt, also sozusagen der Vorvorvorgänger von Horst Seehofer. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er den Skandal in Bremen bewertet. Was ist aus seiner Sicht der Kern des ganzen Problems?
Also der Kern des Problems muss aufgeklärt werden, was ist da in Bremen, was ist da an Fehlverhalten festzustellen. Das kann man jetzt eigentlich nur nachvollziehen mit dem Prüfbericht, den eine entsandte Mitarbeiterin in Bremen gemacht hat und dann auch dem Ministerium vorgelegt hat. Also es sind Fehlentwicklungen, die man jetzt genauer analysieren muss. Aber das Problem ist natürlich die schiere Fülle von Verfahren, die das BAMF zu bearbeiten hatte. Das heißt, das Problem Flüchtlinge ist bei der BAMF voll angekommen. Noch nie hatte eine deutsche Behörde gleichzeitig mit so viel Verfahren zu tun wie jetzt in der Flüchtlingsproblematik.
Das heißt, es sind Fehler gemacht worden, aber unterm Strich würden Sie sagen, die Behörde steht gar nicht zurecht am Pranger?
Die Behörde musste etwas aushalten, was die Politiker entschieden hatten. Nicht die Politiker hatten entschieden, den Zuzug zu erlauben und nun die Feststellung, wer ist politischer Flüchtling und wer ist es nicht, eine ganz entscheidende Frage, eine Schicksalsfrage für viele Menschen, ist überantwortet worden einer Behörde, die zunächst total überfordert war und dann aufgestockt worden ist und dann unter einem gewissen Erfolgsdruck auch gestanden hat. Sie musste schnell entscheiden. Die Politiker wollten der Bevölkerung mitteilen, hier wird ganz schnell entschieden. Und die Willkommenskultur am Anfang hat sich geändert. Jetzt ist ein Interesse an Abschiebung. Wer nicht hier hingehört, muss wieder raus. In diesem ganzen Spiel hat die BAMF eine Rolle übernehmen müssen, von der sie meines Erachtens auch überfordert worden ist.
Was sollte man also jetzt tun? Machen wir uns was vor mit unserem Asylrecht?
Das kann durchaus sein. Also es ist ja auch entschieden worden von vielen neuen Kräften in der BAMF, die eingestellt worden sind. Ich finde, man sollte jetzt mal sorgfältiger prüfen, wie die Verfahrensabläufe waren. Man sollte auch den Druck von der BAMF wegnehmen und sollte der Bevölkerung sagen, es ist nicht so einfach, diese ganze Asylproblematik aufzuarbeiten. Also ich habe manchmal das Gefühl, es wird jetzt ein Sündenbock gesucht, unabhängig von dem Fehlverhalten Einzelner. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber generell ist die BAMF nicht der Sündenbock, sondern Politiker, die die BAMF mit Aufgaben belastet haben, die eigentlich sehr, sehr schwer zu schultern waren.
Was also müsste jetzt politisch geschehen aus Ihrer Sicht?
Wichtig ist das für die Zukunft, diese von mir geschilderte Situation, dass die BAMF in eine Rolle kommt, mit der sie vielfach überfordert ist, dass dies beendet wird und der Bevölkerung ganz klar gesagt wird, das braucht Zeit, festzustellen, ob jemand politisch Verfolgter ist. Das ist ja nicht eine einfache Entscheidung und das braucht Zeit und ihr dürft uns nicht drängen. Wenn wir Flüchtlinge haben, und das haben wir ja gewollt, mehrheitlich, dann müssen wir sorgfältig vorgehen und können uns jetzt nicht beklagen, dass eine Behörde mit Hunderttausenden von Fällen dann in einigen Fällen nicht zurechtgekommen ist.
Das Asylrecht wurde geschaffen für Einzelfälle, aber es kamen zumindest eben vor 2 Jahren Hunderttausende. Müssen wir am Asylrecht was ändern, Ihrer Meinung nach?
Na, das ist ja geändert worden, nicht? Es gibt ja eine Verfassungsänderung, die obsolet geworden ist, zum Teil durch die Situation. Nein, ich würde am Asylrecht ist nichts mehr zu ändern. Das ist ja auch internationaler Standard. Nur hat man, als man das Asylrecht eingeführt hat, nicht damit gerechnet, dass wir mit solchen Zahlen zu tun haben. Früher waren es im Jahr, in meiner Amtszeit, 180.000 im Jahr. dann in den 90er Jahren mal 400.000 und jetzt war es 700.000, 600.000. In diesem Jahr allein in den ersten 4 Monaten 90.000. Darauf war das Asylrecht nicht vorbereitet. Aber man kann den Grundsatz, dass politisch verfolgte Asyl genießen, nicht aufgeben. Darf man nicht tun.
Das war der frühere Innenminister Gerhard Baum. Also die Politik hat sich einen leichten Fuß gemacht und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge überfordert. Alles andere als überfordert wirken die Mitarbeiter in der Fabrik von Alfred Wunsiedel. Heinrich Böll erzählt uns das in seiner Kurzgeschichte »Es wird etwas geschehen« mit dem Untertitel »Eine handlungsstarke Geschichte«. Und besonders handlungsstark ist der Firmenchef.
Wunsiedel selbst war einer von den Leuten, die morgens kaum erwacht schon entschlossen sind zu handeln. »Ich muss handeln«, denken sie, während sie energisch den Gürtel des Bademantels zuschnüren. »Ich muss handeln«, denken sie, während sie sich rasieren, und sie blicken triumphierend auf die Barthaare, die sie mit dem Seifenschaum von ihrem Rasierapparat abspülen. Diese Reste der Behaarung sind die ersten Opfer ihres Tatendrangs. Auch die intimeren Verrichtungen lösen Befriedigung bei diesen Leuten aus. Wasser rauscht, Papier wird verbraucht, es ist etwas geschehen. Brot wird gegessen, dem Ei wird der Kopf abgeschlagen. Die belangloseste Tätigkeit sah bei Wunsiedel wie eine Handlung aus. Wie er den Hut aufsetzte, wie er bebend vor Energie den Mantel zuknöpfte, der Kuss, den er seiner Frau gab, alles war Tat. Wenn er sein Büro betrat, rief er seiner Sekretärin als Gruß zu, »Es muss etwas geschehen!« Und diese rief frohen Mutes, »Es wird etwas geschehen!« Wunsiedel ging dann von Abteilung zu Abteilung, rief sein fröhliches, »Es muss etwas geschehen!« Alle antworteten, es wird etwas geschehen, und auch ich rief ihm, wenn er mein Zimmer betrat, strahlend zu, es wird etwas geschehen. Innerhalb der ersten Woche steigerte ich die Zahl der bedienten Telefone auf 11, innerhalb der zweiten Woche auf 13, und es machte mir Spaß, morgens in der Straßenbahn neue Imperative zu erfinden oder das Verb geschehen durch die verschiedenen Tempora, durch die verschiedenen Genera, durch Konjunktiv und Indikativ zu hetzen. 2 Tage lang sagte ich nur den einen Satz, weil ich ihn so schön fand. Es hätte etwas geschehen müssen. 2 weitere Tage lang einen anderen. Das hätte nicht geschehen dürfen.
HR2 Kultur, der Tag. Und nun wollen wir die Perspektive wechseln. Wie kommt unsere aktuelle Diskussion eigentlich in Afrika an? Was würde sich ändern, wenn wir mehr abgelehnte Asylbewerber abschieben? Die Bundesregierung sagt zum Beispiel, dass deutsche Soldaten und Entwicklungshelfer im westafrikanischen Staat Mali sind, um weitere Flucht und Migration einzudämmen. Ja, durchschlagen in Erfolg hat das bisher offenbar nicht. Die Sicherheitslage in Mali ist nach wie vor prekär. Viele träumen nach wie vor von der Reise nach Europa. Im Westen von Mali liegt das Dorf Bandjogula und von hier aus sind die ersten Migranten schon im Jahr 1960 Richtung Frankreich gezogen. Ihr Ziel war damals Geld verdienen, damit Familie und Dorfgemeinschaft zu Hause besser leben können. Und das ist auch heute noch so. Jens Borchers war für uns dort.
Ankunft in Bandjogula, etwa 900 Kilometer westlich der malischen Hauptstadt Bamako. Hierher führt keine Straße. Nach Bandjogula kommt man nur über Sandpisten quer durch die Savannenlandschaft. Das Dorf hat etwa 8000 Einwohner, sagt der Dorfälteste, als wir uns zur Begrüßung im Hof seines Hauses niederlassen. Links und rechts neben diesem gelb gestrichenen Haus stehen traditionelle Lehmhütten. Der Dorfälteste aber, er hat ein Haus aus Stein gebaut. Gut ausgestattet, gepflegt, fast wohlhabend wirkt es. Salomo Traoré hat es mit dem Geld gebaut, das er in Frankreich verdient hat. Ich war 19, als ich weggegangen bin. Und ich war 43 Jahre in Frankreich, weil es hier im Dorf so viele Probleme gab. Das war in den 1960er Jahren. Keine Schule im Dorf, kaum Arbeit, wenig Chancen, Geld verdienen zu können. Also ging Salomo Traoré nach Frankreich. Am nächsten Tag treffe ich den jungen Moussa im Dorf. 23 Jahre alt, er hat die Schule abgeschlossen, aber er hat kein Geld, um in einer großen Stadt zu studieren. Er träumt von der Migration nach Europa. Ich könnte nach Marokko gehen und dann versuchen, auf eines der Boote zu kommen, die übers Meer nach Europa fahren. Aber viele Boote gehen unter, mir ist das zu gefährlich. Ich kann es mit einem Visum versuchen, aber das ist schwierig. Ich kenne niemanden in Frankreich, der mir helfen könnte. Moussa weiß genau, dass Visa kaum zu bekommen sind. Er weiß auch, dass er eventuell einen Asylantrag stellen könnte, aber auch da stehen die Erfolgschancen ziemlich schlecht. Also bleibt er erstmal in Bandjogula. Nur eine Idee, was hier aus ihm werden soll, die hat er nicht. Dabei hat sich einiges verbessert im Dorf und jeder hier sagt, diese Fortschritte hätte es ohne die Migration nie gegeben. Denn Migranten aus Bandiogula überweisen nicht nur Geld an ihre eigenen Familien. Sie haben sich obendrein zusammengeschlossen und investieren in die Infrastruktur von Bandiogula. Zwei Schulen sind so entstanden, ein Wasserturm, die Moschee wurde renoviert und eine Gesundheitsstation gebaut. Als ich im Dorf bin, werde ich zu einer feierlichen Eröffnungszeremonie eingeladen. In der kleinen Gesundheitsstation des Dorfes ist jetzt ein Zimmer für Geburten eingerichtet worden. Und das wird jetzt eingeweiht. Das ganze Dorf kommt dafür zusammen. Es werden Reden gehalten, es wird getanzt. Die Dorfbewohner sind stolz. Es sind ihre Familienangehörigen, die in Europa schuften und das Geld für solche Investitionen nach Hause schicken. Salomon Traoré, der Dorfälteste, betont das gleich ein paar Mal. Alles, was es in unserem Dorf gibt, haben wir selbst gemacht. Der malische Staat hat hier gar nichts getan. Es gibt immer noch keinen Strom, immer noch kein fließendes Wasser. Aber immerhin hat das Dorf jetzt zwei Schulen, einen Wasserturm und eine Gesundheitsstation. Das ist viel mehr, als viele andere Dörfer vorweisen können. Aber dennoch lebt auch in Bandiogula der Traum von der Migration weiter. Warum? Ein alter Herr, auch er hat lange in Europa gearbeitet, beantwortet die Frage so. Wir haben doch gar keine Wahl. Wir leben von der Diaspora. Wenn es hier mal wieder nicht regnet, so wie im vergangenen Jahr, als es keinen Tropfen Wasser gab, dann leben wir vom Geld der Migranten in Frankreich, in den USA, in Spanien oder in Deutschland. Die jungen Leute im Dorf sehen keine Zukunft in der Landwirtschaft, die wegen des Wassermangels und des extremen Klimas schon immer schwierig war. Und der Viehhandel, der bringe auch nicht genug ein, sagen sie. Moussa, der junge Mann, der davon träumt, nach Frankreich zu gehen, sagt über seine Zukunft hier im Dorf. Die Zukunft? Ich weiß nicht, wie die sein wird. Ich habe niemanden in Frankreich oder in Europa. Ich bin alleine. Aber er träumt weiter von einem Visum für Europa. Irgendwie.
Das Geld der Migranten in Europa ist wichtig für die Einheimischen in Mali. Jens Borchers ist von seinem kleinen Dorf Bandiogula zurück in Rabat in Marokko, sitzt da jetzt im Studio. Sie haben einen guten Überblick. Sie sind zuständig für 23 Länder in Nord- und Westafrika. Sind die anderen Länder ähnlich abhängig vom Geld der Migranten in Europa?
Sehr viele von ihnen, die Gelder, die von Migranten aus Europa oder aus den Vereinigten Staaten in diese Länder zurückgeschickt werden, machen einen enormen Anteil dessen aus, womit man in diesen Ländern, in einzelnen Dörfern, in einzelnen Städten tatsächlich etwas auf die Beine stellen kann. Deshalb sind die Regierungen dieser Staaten natürlich auch ausgesprochen interessiert daran, dass dieses Geld weiterhin zurückfließt in ihre Länder. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum sich viele dieser Staaten nicht besonders bereitwillig gezeigt haben bei der Frage, ob sie ihre Landsleute eventuell zurücknehmen, wenn sie aus Deutschland oder aus anderen europäischen Staaten ausgewiesen werden oder nicht.
Bei uns kommt immer schnell dieser hilflose Satz, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen, aber in Ihrer Reportage klang das ja so, als ob die Migranten selbst diese Aufgaben für ihre Verwandten übernehmen.
Ich glaube, das ist etwas, was in der europäischen Diskussion sehr oft übersehen wird, dass nämlich tatsächlich diese Hilfe, die da von den Migranten kommt, diese Gelder, die da fließen, auf sehr, sehr direkte Art und Weise Wirkung in den Herkunftsländern zeigen, ganz ohne Entwicklungshilfe, ganz ohne staatliche Organisation, weil die staatlichen Stellen in einem Land wie Mali beispielsweise oder wie Niger beispielsweise oder wie Gambia oder Ghana, weil die staatlichen Stellen sehr wenig Ehrgeiz zeigen, da tatsächlich infrastrukturell was zu machen. Oder sie sagen, wir haben schlichtweg nicht die Mittel dazu. In diesem Aspekt sind natürlich die Überweisungen der Migranten und dann noch konkrete Projektplanung, die sowohl von den Leuten im Dorf gemacht wird, wie auch von denen, die im Ausland leben. Die machen das gemeinsam. Da ist so etwas natürlich sehr, sehr wichtig.
Gibt es eigentlich unsere schöne neue deutsche Abkürzung BAMF schon auf Französisch? Also ich will damit fragen, wie viel kriegen man in diesen Ländern eigentlich mit von unserer Debatte über Asyl und Abschiebung und so?
Also was ich jetzt auf dieser Reise in Mali vergangene Woche gehört habe, die Leute kriegen schon mit, dass sich die Stimmung verändert hat in Europa. Die Leute kriegen mit, dass es schwieriger wird, erstens hinzukommen und zweitens dann wirklich da bleiben zu können. Und trotzdem habe ich sehr oft den Eindruck in diesen Gesprächen, trotz all dieser Widrigkeiten, die Leute weigern sich einfach, das Träumen aufzugeben. Angesichts der Verhältnisse in ihren eigenen Staaten, angesichts der Schwierigkeiten, Arbeit zu finden, angesichts der Schwierigkeiten, irgendeine Berufsausbildung zu finden, beharren sie darauf, sie selber könnten ja eventuell doch die Chance haben und die Chance nutzen können, wenn sie es irgendwie nach Europa schaffen. Insofern, ja, man nimmt sehr wohl wahr, dass sich da etwas verändert, dass es schwieriger wird, aber sie hören nicht auf zu träumen.
Wie werden die Leute empfangen, die von uns dorthin zurückgeschoben werden? Kommen die als Versager zurück oder können die sich immer noch feiern, weil sie mal in Europa waren?
Die kommen zum ganz großen Teil wirklich zurück in ihre Familien, die ja häufig sich an der Finanzierung der Migration beteiligt haben und werden dort tatsächlich als Versager angesehen. Ich habe bei dieser Mali-Reise habe ich mit 3 Leuten gesprochen, die aus Deutschland zurückgeschickt worden sind. Die waren alle mehr oder weniger in der gleichen Situation. Kein Kontakt zur Familie oder schlechter Kontakt zur Familie, kein Job nach der Rückkehr aus Deutschland. Das heißt, sie sind wieder genau in der Misere gelandet, wegen der sie das Land haben verlassen haben.
Was würde sich ändern, wenn wir jetzt drastisch mehr abschieben würden? Würde sich das schnell rumsprechen und dann der Zugzug vielleicht auch zusammenbrechen?
Ganz schwer einzuschätzen. Bisher ist mein Eindruck, dass trotz der veränderten Bedingungen in Europa, trotz der vielen Toten, die im Mittelmeer zu beklagen sind, trotz der vielen Toten, die in den Wüsten durch die Migrationsrouten führen, beispielsweise in Niger zu beklagen sind, trotz all dieser Fakten, dieser Kenntnisse, trotz all der Aufklärung darüber, die es gibt, trotz all der Kontakte, die Migranten ja auch untereinander sehr intensiv pflegen, gibt es zwar ein größeres Bewusstsein für die Risiken, aber sehr häufig eben immer noch die Haltung, ich kann es doch versuchen und warum soll es mir nicht gelingen? Ich habe doch in meinem Dorf den einen gesehen, der sich dort sein Haus gebaut hat.
Manche sagen bei uns, ein modernes Einwanderungsrecht würde alle diese Probleme lösen. Sehen die jungen Menschen in Mali das genauso?
Ich habe Zweifel daran, dass ein modernes Einwanderungsgesetz all diese Probleme lösen würde, aber es würde vielleicht ein paar Kanäle aufmachen, es würde vielleicht die Möglichkeit schaffen, etwas Druck von dieser ganzen Situation zu nehmen. Viele in Mali sagen mir, ihr denkt immer, wir wollen zu euch kommen und dann dort bleiben. Das wollen wir gar nicht. Bei euch ist es kalt, euer Essen schmeckt uns nicht und wir wollen zurück zu unseren Familien. Wir wollen etwas dazu lernen, wir wollen Geld verdienen und wir wollen dann nach ein paar Jahren wieder nach Hause gehen, um uns dort etwas aufzubauen in unseren Heimatdörfern. Das heißt, wenn es mehr Wege gäbe in die Europäische Union, und zwar legale Wege, zeitlich begrenzt, dann wäre das eventuell ein Teil der Lösung, ganz bestimmt nicht die ganze Lösung.
Das wäre quasi das alte Modell des Gastarbeiters wie vor 40 Jahren bei den Türken, aber die sind dann hier geblieben. Ist das vergleichbar?
Die sind dann da geblieben. Denen hatte allerdings auch nie jemand gesagt, dass man eigentlich erwartet, dass sie wieder zurückgehen. Ich glaube, wenn man heute eine solche Regelung auflegen wollte, dann müsste man die mit sehr, sehr klaren Vereinbarungen bewähren. Dann müsste man tatsächlich mit den Regierungen der Herkunftsstaaten sehr klare Verträge schließen, die sagen, okay, es können so und so viele Leute kommen, die können das und das bei uns tun, die können eventuell eine Berufsausbildung machen, die können eventuell eine Zeit lang dort arbeiten und die müssen nach einem Zeitraum X definitiv wieder zurückgehen.
Und das würde in Mali ankommen bei den jungen Leuten?
Ich glaube, das würde ankommen. Ich glaube, das würden viele als eine Chance begreifen. Sie würden wahrscheinlich, wenn es tatsächlich so etwas gäbe, nach einer Zeit merken, ja, okay, das sind aber nur wenige, die da durchkommen. Aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, eben nicht auf diese hochriskanten Migrationsrouten zu gehen, nicht Schleusern Geld in den Rachen zu werfen, sondern eventuell darauf zu vertrauen, dass sie die Chance bekommen, für eine begrenzte Zeit legal nach Europa zu kommen.
Jens Borchers in Rabat, herzlichen Dank. Verfahren, wie das BAMF Asyl gewährt. Mein Name ist Uwe Bernd. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.